Wow, es ist gut, heute Morgen da zu sein, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Und ich bin schon unglaublich ermutigt worden heute Morgen. Ich bin nicht so fit aufgestanden, bin da hergekommen und nicht genau gewusst, wie das soll gehen heute Morgen, mit welcher Kraft ich das soll tun. Und dann komme ich da her und wir sind hinterher gebeten. Und das ganze Team hat für mich gebeten und ich bin so ermutigt worden. Und ich habe gemerkt, hey, das ist so ein inspirierender Ort, eine Gebetsgemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob du das schon jemals erlebt hast, mit diesen leidenschaftlichen Bettern zu beten vor einem Gottesdienst. Und es lohnt sich, eine halbe Stunde früher zu kommen. Ich weiß nicht, ob das so eine geschlossene Gesellschaft ist, nur für die Mitarbeiter. Und wenn du nicht mitschaffst, könnte es vielleicht ein guter Grund sein, um zumindest vor einem Gottesdienst mitzubeten und es mitzuerleben, was passiert, wenn Menschen für dich beten. Es wird eine Auswirkung auf dein Leben hundertprozentig. Vogelgesang im Wald, ein Sonnenaufgang auf einem schönen Berg, die Spiegel von der Natur auf einem See. All diese Szenen haben etwas gemeinsam. Es sind Kunstwerke von einem Künstler und ein Geschenk an uns. Und der Künstler heisst Jesus. Und die Kunstwerke haben etwas mit Jesus gemeinsam. Kein Wort in einer Predigt, kein Wort auf einem Blatt Papier ist vergleichbar mit einer Begegnung, mit einer Erfahrung. Ich habe dir mit Worten Sonnenaufgang beschrieben. Ein Vogelgezwitschern beschrieben im Wald. Ich habe dir sogar noch ein Foto zeigen. Hörst du den Vogel zwitschern? Spürst du die Wärme von dieser Sonnenstrahlen? Oder die unbeschreibliche Natur? Es ist nicht vergleichbar mit dieser persönlichen Erfahrung, wenn du selber auf dem Berg oben stehst und den Sonnenaufgang siehst. Wenn du die Frische vom Morgen im Wald schmeckst und dazu die Vögel hörst zwitschern. Kennst du das Gefühl, wenn du jemandem eine Erfahrung, ein persönliches Erlebnis erzählen, das du gemacht hast, und du erwartest die gleiche emotionale Reaktion, wie du selber erlebt hast? Und das Gegenüber reagiert nicht einmal, hat vielleicht ein scheues Lächeln. Das ist manchmal so frustrierend. Meine Frau und wir waren letzte Woche in der Skiferie und wettertechnisch nicht unbedingt so gut gehabt. Meine Frau hat den schönsten Tag verwünscht, als ich zuhause die Tochter gehütet habe. Und dann ist sie heimgekommen und hat mir diesen Tag beschrieben. Wie der Schnee war und wie sie dort runtergekarft ist. Und bei mir hat es nicht sonderlich viel ausgelöst, außer dass ich gedacht habe, ich wäre auch gerne der gewesen. Beschreibungen können genau den Hunger wecken. Den Hunger nach dem persönlichen Erlebnis. Heute Morgen geht es um das Thema einzigartiger als jede Kreatur. Es geht um Jesus. Wir müssen nicht über Jesus spekulieren, wir müssen nicht über Jesus reden, sondern was wir brauchen, ist die persönliche Begegnung mit ihm. Wir brauchen die Erfahrung, wo unsere Emotionen, unser Verstand und unser Herz anspricht. So dass wir begeistert den Leuten erzählen von dieser Begegnung. Hast du schon mal so eine Begegnung gehabt mit Jesus? Hast du das schon mal erlebt? Ja, vor einigen Monaten hatte ich so wieder eine ganz eindrückliche Erfahrung mit Jesus. Ich war in Haiti auf einem Missionseinsatz, wo wir Menschen das Evangelium erzählen, Menschen von Jesus erzählen. Wir haben unglaubliche Sachen erlebt, dass Menschen ihre Leben Jesus hergegeben haben. Wir erlebt, wie ein dreijähriges taubes Mädchen, das noch nie gehört hat, plötzlich zum ersten Mal die Stimme von ihrer Mami gehört hat. Ihre Ohren sind aufgegangen. Wir haben viele Zeichen und Wunder erlebt. Aber eine Begegnung hat all das, was wir erlebt haben, übertroffen. Wir waren bei einem Pastor eingeladen gewesen, zum Essen. Und das sind ja sehr, sehr arme Leute, die Haitianer. Die haben praktisch nichts. Praktisch kein Geld. Also wenn du dir überlegst, ein neues iPhone zu kaufen, dann kannst du mit dem gleichen Geld eine Person ein Jahr lang ernähren in Haiti. Und wir sind dort mit dem Pastor und haben gegessen. Und während dem Essen merke ich, dass ich einen ganz heissen Kopf bekomme. Und es war schon heiss, es war so 38 Grad gewesen. Und plötzlich merke ich, irgendwie stimmt aber etwas nicht. Und meine Kollegen haben gesagt, hey, du hast tätschrote Birne. Und ich dachte, ja, es ist schon warm da drinnen, können wir endlich raus an die frische Luft. Und wir sind rausgegangen und sind mit einem Pickup nachher noch quer durch die Stadt gefahren. Und ich bin hinten auf dem Pickup gehockt und die Sonne hat voll runtergebrannt und plötzlich schaue ich meine Arme an und sie sind einfach von vorne bis oben, sie sind tätschrot. Und ich denke, nein, jetzt haben wir einen üblen Sonnenbrand eingefahren. Und plötzlich merke ich, dass mir irgendwie auch so schlecht wird und denke, nein, Sonnenstich, oder? Und wir kommen heim und ich ziehe mein Hemd ab und sehe, dass da oben alles tätschrot ist. Ich denke, ja, habe ich jetzt wirklich durch das Hemd durch einen Sonnenbrand bekommen? Und ich dachte, okay, ich gehe ein bisschen liegen. Wir hatten 2 Stunden Zeit, bis wir am Abend haben müssen predigen. Und ich bin ins Bett hineingelegt und mir ist nicht gut. Mein Hundeelend gsi. Und als ich nach 2 Stunden aufstehe, merke ich, dass ich das Gleichgewicht am Verlieren bin. Ich konnte nicht mehr gerade auslaufen, alles hat verschwanken. Der ganze Oberkörper war tätschrot und aufgeschoben. Und plötzlich habe ich gemerkt, ziemlich sicher ist es nicht Sonnenbrand, sondern eine allergische Reaktion. Und ich habe das nicht wirklich ernst genommen. Ich dachte, ja, das vergeht ja schon wieder. Ich bin zu den anderen gegangen, vorgeschwankt und habe gesagt, ich bleibe heute daheim. Und sie hat gesagt, ja, ist gut. Und dann bin ich alleine daheim geblieben. Und dann ist es von Minute zu Minute ist es schlimmer geworden. Ich bin ins Bett hineingelegt, das ganze Bett hat angefangen zu drehen. Und ich habe gemerkt, wie ich langsam aber sicher mein Bewusstsein verliere. Und ich konnte nichts machen. Ich war einfach alleine daheim gewesen. Plötzlich habe ich Todesängste bekommen. Weil ich dachte, jetzt ist, mein Leben ist fertig. Ich habe gemerkt, wie mein Körper langsam runterfährt. Und ich habe nicht gewusst, was ist denn gerade passiert? Daheim eine Frau, ein knapp 2-jähriges Kind. Mein Leben ist wie ein Film vor meinen Augen durchgegangen. Und dann, als ich so drauf war, ich weiß nicht, ob ich langsam am Einschlafen war oder das Bewusstsein am Verlieren war, höre ich so Stimmen, hey, bitte, dein Leben ist noch nicht fertig. Und dann bin ich weg. Und als ich aufwache, ist alles weg. Eine Stunde später. Die ganze Reaktion ist weg, als wäre nichts passiert. Ich habe das nicht wirklich beachtet bei Hause und habe das dann jemandem erzählt und ein bisschen recherchiert, weil ich ein bisschen rauskomme bei diesen Sachen. Und er hat gesagt, hey Bidu, wenn der Kreislauf Feierabend macht, ist eigentlich, das ist das Letzte von einer so heftigen allergischen Reaktion, bevor das der Körper dann wirklich Schluss macht. Und als ich das gehört habe, habe ich plötzlich gemerkt, hey, Gott hat mir ganz neues Leben neu geschenkt. Das war eine Begegnung mit Jesus, der gesagt hat, hey, ich bin der, der Leben gibt. Und ich bin der, der sagt, wenn das Leben fertig ist. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen so eine Begegnung mit Jesus kannst haben. Wir glauben an Jesus Christus, sein eingeborener Sohn, unser Herr. Jesus Christus, einzigartiger als alle Kreaturen. Was ist denn so einzigartig an Jesus Christus? Und wer gibt Jesus überhaupt das Prädikat, einzigartig zu sein? Wir werden den Glaubenssatz heute Morgen mit Inhalt füllen. Und ich möchte dir ein paar gute Argumente geben, heute Morgen an Jesus Christus zu glauben. Ich wünsche mir, dass du heute Morgen, egal wie oft du schon in dieser Kirche gewesen bist, egal wie es dir geht heute Morgen, egal wie viel du weißt über Jesus Christus, egal wie gut du dich fühlst heute Morgen, wie erfolgreich das deine Woche war oder nicht, dass du eine persönliche Begegnung kannst haben mit Jesus. Hast du Hunger nach dem? Lass uns beten. Vater, wir beten, dass du uns dich heute offenbarst. Worte können nur unvollständig beschreiben, wie das du bist und wer das du bist. Und darum beten wir um eine Begegnung mit dir, Jesus Christus. Für jeden, der heute da ist. Leg deine Hand auf die Schulter. Nimm Menschen an die Arme. Richt auf, wer entmutigt ist. Durch dein Wort, Herr. Amen. Ich möchte heute Morgen ganz besonders alle Kritiker und Skeptiker und all die mit den grossen Fragen begrüßen. Es ist so gut, dass du da bist. Und wenn du das Glaubensbekenntnis noch nicht aus vollem Herzen können aufsagen können und du noch ganz viele Fragezeichen hast, vielleicht auch zu dem Buch, zum Wort Gottes, so gut, dass du da bist. Und ich hoffe, dass ich dir 1, 2 gute Argumente geben kann, warum ich an Jesus Christus glaube. Wir möchten heute in einen unglaublichen Bibeltext eintauchen, wo so viel hergibt. Das ist ein Text aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief war an eine Hörerschaft gerichtet, die einerseits aus jüdischen Nicht-Christen besteht, die intellektuell zwar an Jesus Christus geglaubt haben, aber Jesus noch nicht wirklich in ihrem Leben erfahren haben, die Begegnung noch nicht gehabt haben. Andererseits aber auch jüdische Christen, die stark unter Druck waren, verfolgt wurden. Und das Ziel vom Schreiber von diesem Brief war, den Menschen, den Gläubigen zu zeigen, dass Jesus über allem steht. Dass Jesus unvergleichbar ist. Dass er der Erste war und dass er der Letzte wird sein. Und dass er all das übertrifft, was das Alte Testament über Gott berichtet. Dass er besser ist als der Mose, der Josua. Dass er besser ist als all die Opferrituale. dass er besser ist als der Tempel, der uns das Alte Testament berichtet. Und vor allem, dass er einen neuen, besseren Bund gebracht hat. Und wenn wir den Hebräerbrief mal so am Stück lesen, dann möchte ich dir Mut machen. Es sind 13 Kapitel. 14. 13 Kapitel. Das hast du etwa so eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und es ist so inspirierend. Ein Brief liest du ja auch immer am Stück. Wenn du einen Liebesbrief bekommst, liest du den auch am Stück. Da liest du nicht nur einfach einen Abschnitt oder ein paar Sätze daraus, die dir passen, sondern du liest den von Anfang bis zum Schluss. Darum, lies mal den Hebräerbrief. Die ersten Verse, die wir jetzt zusammen lesen wollen, das ist so wie die Einleitung in diesen Brief, so wie eine kurze, kompakte Zusammenfassung. Und dort heisst es, nachdem, dass Gott in der vergangenen Zeit vielfach und auf vielerlei Weise durch Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in den letzten Tagen zu uns durch seinen Sohn geredet. Der, den er zum Erbe über alles eingesetzt hat. Durch den, den er die Welt gemacht hat. Der ist der Abglanz von seiner Herrlichkeit und ist das Ebenbild von seinem Wesen. Und trägt das ganze Weltall durch das Wort von seiner Macht. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selber vollbracht hat, hat er sich zu Rechten von der höchsten Majestät im Himmel eingesetzt. Und er ist so viel erhabener geworden als die Engel, wie auch sein Name höher ist als der Name der Engel. Hebräer 1, 1-4, wenn du das möchtest nachlesen. Wir möchten 3 Punkte aus diesem einzigartigen Text herausnehmen. Der erste Punkt, der ganz stark herauskommt, Gott spricht einzigartig durch seinen Sohn. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er, Gott, durch seinen eigenen Sohn zu uns geredet. Gott hat nicht geschwiegen. Wenn er in der vergangenen Zeiten, und damit ist das Alte Testament gemeint, wo lang, lang zurück ist, wo er auf verschiedene Art und Weise durch Propheten zu den Menschen geredet hat, auf verschiedene Art und Weise, durch Träume, durch Visionen, durch Offenbarungen, manchmal sogar durch Tiere, so hat jetzt in der letzten Zeit, sagt der Hebräerbriefschreiber, Gott zu uns geredet, zu den Gläubigen. Unter den Frommen von Israel erzählt man eine ganz spezielle Geschichte von einem Rabbi Susia. Wenn er zusammen mit seinen anderen Schülern im Kreis gehockt ist und am Lehrer zugelassen hat und der Lehrer das Wort Gottes vorgenommen hat, um ihre Schüler zu lehren, hat er immer angefangen mit dem Ausspruch «Und Gott sprach». Und jedes Mal, wenn der Lehrer das gesagt hat, ist eine grosse Entzückung über den Susia gekommen. Und er ist wild im Kreis rumgelaufen und hat nur geschrien, und Gott sprach, und Gott sprach, und Gott sprach. Und die anderen sind nicht rausgekommen. Sie haben ihn jedes Mal wegführen und haben ihn raus in den Gang hineingeführt, damit er den Unterricht nicht stört. Und dort ist er an eine Wange her und hat die Wange hergebaudert und hat immer wieder gesagt, und Gott sprach, und Gott sprach. Den ganzen Unterricht hat er verpasst. Aber er war so tief bewegt von dieser Tatsache, dass Gott redet. Dass Gott nicht schweigt. Obwohl er auch einen Grund hätte, zum Schweigen, wenn er unser Leben anschaut, wenn er das Weltgeschehen anschaut. Und jetzt in den letzten Tagen spricht Gott nicht durch Propheten oder durch Ritual, sondern er spricht durch seinen Sohn. Er spricht zu seinem einzigen Sohn. Er redet klar. Das Unvorstellbare, wo all unser menschliches Denken und Vorstellungen übertrifft, ist Tatsache geworden, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und durch ihn Gott zu uns Menschen geredet hat. In Jesus Christus wird das Reden von Gott vollkommen. Und es ist auch das letzte Reden zugleich. Wenn Jesus zurückkommt auf die Erde, wird er nicht noch einmal sterben für die Sünden der Menschen. Das hat er da. Sondern dann wird er sein Friedensreich aufbauen. Jesus ist der einzigartige Mittelpunkt der Heilsgeschichte von Gott. Und mit ihm sind auch die letzten Tage angebrochen, wie der Hebräerbrief schreibt. Ich finde es etwas total Begeisterndes und etwas Einzigartiges, dass ein unendlicher Gott persönlich wird. persönlich zu Menschen redet, den Menschen nachkommt, ihnen begegnet, ihr Leben hineinkommt, ihnen Beziehung anbietet. Denken wir über das Nachher. Ich habe noch nie einen Moslem gehört, der gesagt hat, dass ihr Gott vom Himmel abgekommen ist und zu ihnen gerettet. Und eine persönliche Beziehung. Hey, die Hindus haben zwar einen Gott, der unendlich ist, aber er ist unpersönlich. Welche Religion, das du auch immer nimmst, es ist immer das Gleiche. Ihr Gott ist entweder unendlich und unpersönlich, endlich und persönlich, oder endlich und unpersönlich. Aber er ist nie unendlich und persönlich wie unser Gott. Und das begeistert mich. Der Gott, der ewig ist, wird persönlich. Und er sagt, ich habe so ein Herz für die Menschen, dass ich nicht aufhöre, zu ihnen zu reden. Das Leben von Jesus ist ein Reden von Gott. Und das Reden von Gott widerspiegelt immer Gedanken von Gott. Gehen wir zum zweiten Punkt. Kannst du mir eins weiter? Irgendwie tut das gar nicht mehr. Jetzt. Jesus ist der Baumeister der Schöpfung. Und das begeistert mich immer wieder, weil in der Sonntagsschule habe ich gelernt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und jetzt hat plötzlich der Schreiber vom Hebräerbrief: Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe von allen Sachen und durch ihn hat Gott die Welt erschaffen. Es ist ja nicht ganz unfalsch, wenn wir sagen, Gott hat die Welt erschaffen. Er ist durch Jesus da und wir kommen nachher noch darauf zurück, was das genau bedeutet. Aber überlegen wir mal, in welche Welt Jesus Christus reingekommen ist. Es ist tatsächlich seine eigene Welt. Jeder Bereich, wo wir draufstehen, wo wir hergehen, jeder Bereich, wo wir kaufen oder verkaufen, jeder Bereich von dieser Welt, wo durch Waffengewalt erobert wird, ist letztlich ein Bereich von Jesus Christus. Ihm gehört alles. Jesus Christus, das ewige Wort, wie es der Johannes sagt, das Logos, hat die Welt erschaffen. Er hat die Atome erschaffen, wo Mutter Maria daraus bestanden hat. Selbst wo sein Körper daraus bestanden hat. Er hat Stroh gemacht, wo er als kleines Kind in der Krippe gelegen ist. Er hat den Esel gemacht, wo er zusammen mit seinen Eltern nach 7 Tagen müssen fliehen. Er hat Trauben gemacht, wo er am letzten Abend vor seinem Tod mit seinen engsten Freunden zusammen getrunken hat. Er hat sogar die Bäume gepflanzt und gemacht, wo die Römer das Kreuz rauszimmert haben. Das Erz, wo sie die Nägel geschmiedet haben, wo sie ihn nachher daran hergenagelt haben. All das war das Werk von Jesus. Jesus ist in sein Eigentum hineingekommen und die Menschen haben es nicht erkannt. Sie haben ihn nicht gesehen, sie haben ihn nicht erkannt. Was sagt es uns aus über die Zuneigung von Jesus uns Menschen gegenüber? Es ist pure Liebe. Es ist pure Liebe. Jesus hat die Fähigkeit gehabt, aus dem Nichts etwas zu schaffen. Und das unterscheidet ihn von allen Geschöpfen, von allen Kreaturen. Das ist etwas Einzigartiges. All das, was wir tun und schaffen, und das ist ja nicht wenig. Ich bin immer wieder beeindruckt, was Menschen zustande bringen. Ich bin immer wieder beeindruckt, was Menschen können. Gute Freunde von uns haben ein Baby mit ganz einem schweren Herzfehler vor ein paar Wochen. Und es hat jetzt letzte Woche schon die 2. Operation innerhalb von 4 Wochen gehabt. Ganz komplexe Operationen. Menschen können ganz viel machen. Sie können ganze Herz umbauen, dass es wieder funktioniert. Unglaublich. Menschen können sehr viel. Aber was mich bewegt, wenn wir den Bibeltext lesen, ist, all das, was wir tun, was wir schaffen, was wir konstruieren, was wir uns erdenken, hat eine Substanz als Grundlage, die Jesus Christus geschaffen hat. Alles ist durch ihn gemacht worden. Und die Tatsache, dass Jesus das auf eine göttliche Art und Weise geschaffen hat, erweist ihn als Gott. Und zeigt, dass er den Vorrang hat vor allen anderen Kreaturen. Und das bringt uns zum dritten, einzigartigen Merkmal von Jesus Christus in unserem Text. Jesus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit und der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. So wie die Strahlen von der Sonne der Erde Licht und Wärme und Leben gibt. Wachstum. So ist Jesus Christus das Licht von Gott, das direkt ins Leben der Menschen hineinleuchtet und Leben gibt, Wärme gibt, Geborgenheit gibt. Durch Jesus Christus, scheinen all die göttlichen Eigenschaften zu uns Menschen. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Es ist einst ein Jünger, der Philippus, zu Jesus gekommen und hat gesagt, Jesus, zeig uns den Vater. Und er sagt, und das bestätigt das, was der Hebräerbrief geschrieben hat, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Ich bin die Ausstrahlung von der Herrlichkeit von Gott. Im Alten Testament, wo das Wort Gottes Herrlichkeit verwendet wird, ist es immer ein Ort, wo sich Gott den Menschen offenbart. Wo Gott den Menschen nachkommt. Wo Gott sich den Menschen zeigt und er zu ihnen redet. Und ganz oft war das der Tempel, wo die Menschen durch Opfer eine Begegnung haben können mit Gott. Und jetzt im Neuen Testament, mit der Ankunft von Jesus, ist plötzlich Jesus die wandelnde Herrlichkeit. Wo er herkommt, ist die Herrlichkeit von Gott. Und dort, wo Menschen mit Jesus in Kontakt sind, haben Menschen eine Begegnung mit Jesus. Dort haben sie Gott gespürt, sie haben ihn gesehen. Sie haben seine Herrlichkeit erlebt. Nicht nur kognitiv, sondern auch in ihrem Herz und mit ihren Emotionen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Begegnung haben mit Jesus Christus. Damit wir nicht nur Sachen lesen über ihn, wie er ist, sondern dass wir die Begegnung haben mit dem auferstandenen Jesus. Er ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Er ist aber nicht nur die Ausstrahlung, so wie die Strahlen von der Sonne, sondern er ist Gott selber, sagt uns der Hebräerbrief. Der Johannes sagt das gleiche bezeugt, dass Jesus, in Jesus wohnt die ganze Fülle von der Gottheit. Der Paulus sagt es, dass Jesus Gott ist. Und Jesus selber hat den Anspruch an sich selber gehabt, dass er Gott ist. Manchmal nicht so direkt, manchmal indirekt. Erinnerst du dich an die Geschichte von, in Johannes 11, wo die beiden Freundinnen von Jesus, er hat die Familie sehr mögen, Maria und Martha, sie haben Brüder gehabt, Lazarus, und plötzlich stirbt er, aus dem Leben gerissen. Ein Drama für zwei alleinstehende Frauen, ohne Mann in ihrem Haushalt. Und jetzt kommt Jesus in die Trauersituation rein. Und Martha sagt, Jesus, wenn du da wärst gewesen, dann wäre das nicht passiert. Sie hat die Hoffnung gehabt. Sie hat gewusst, Jesus kann das. Und was sagt Jesus? Ich finde das so spannend. Johannes 11. Er sagt, ich bitte die Auferstehung und das Leben. Das ist ein göttlicher Anspruch. Weil nur Gott kann Leben schenken und kann Leben nehmen. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass Jesus nicht gesagt hat, ich habe die Fähigkeiten, um den Lazarus von den Toten aufzuwecken. Sondern er hat gesagt, ich bitte die Auferstehung und ich bitte das Leben. Ich bitte die Macht, die alles Leben schenkt und alles Leben erhaltet. Ein weiterer indirekter Hinweis von Jesus auf seine Göttlichkeit ist, und mit dem hat er seine Zeitgenossen unglaublich irritiert, dass er sich immer wieder das Recht hat genommen, zum Sünden vergeben. Markus 2, bringen sie einen Gelähmten zu Jesus. Und Jesus sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und ganz zu Recht hat es die Zeitgenossen von Jesus komplett irritiert. Weil wenn sie das hören, haben sie automatisch daraus geschlossen, dass er sich auf die gleiche Stufe setzt wie Gott, weil nur Gott die Sünden vergeben kann. Es liegt auf der Hand, dass nur der die Sünde vergeben kann gegen den, der die Sünde begangen worden ist. Ich kann am Hans nicht vergeben, dass er die Vreni angelogen hat. Das kann nur die Vreni selber. Mit dem sagt also Jesus nichts anderes, dass im Prinzip jede Sünde, die immer gegen ihn gerichtet ist. Und er vergibt den Menschen die Sünde. Er hat den Anspruch und stellt sich auf die gleiche Stufe mit Gott. Johannes 14 wird es sehr konkret. Das sagt nämlich Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus beansprucht für sich nicht nur die Wahrheit zu kennen, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Wer hat überhaupt das Recht zu sagen, das, was ich sage, das ist die einzige Wahrheit? Wenn ich mit Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, über diesen Satz rede, ist es ganz oft der Moment, wo das Gespräch manchmal ganz plötzlich beendet wird. Und zwar aus einem guten Grund. Wir leben in einer Zeit, wo der Relativismus unsere Gesellschaft durchdringt. Alles wird relativiert. Was ist schon die Wahrheit? Was ist Recht und Unrecht? Der Relativismus sagt, Wahrheit, Recht, Unrecht, das ist nur eine Frage von der Betrachtungsweise. Für die einen ist es ein Terrorist und für die anderen ist es ein Freiheitskämpfer. Ja, was ist denn überhaupt wahr? Und ich glaube, darum sorgt der Satz von Jesus auch in der heutigen Zeit für unglaubliches Zähneknirschen. Dass ein Mensch hersteht und sagt, ich bin die Wahrheit. Alle anderen Religionsgründer haben von sich gesagt, ich bin ein Prophet, der euch den Weg zu Gott zeigt. Das bedeutet, aber Jesus sagt, ich bin gekommen, weil ich Gott bin. Und ich bin gekommen, um euch zu suchen. Das bedeutet, dass wir Jesus nicht einfach als religiösen Lehrer dürfen verstehen, wo die Welt um ein paar philosophische Lebensprinzipien reicher hat gemacht. Entweder war er ein bewusst täuschender Betrüger oder er hat sich gewaltig über sich selber getäuscht oder er war tatsächlich göttlich. Vielleicht sagst du, wer sagt mir, dass die neutestamentlichen Berichte über Jesus historisch überhaupt verheben? Kann man denn überhaupt wissen, dass Jesus wirklich gelebt hat, geschweige denn, dass sein Anspruch einen Hauch von Wahrheit könnte haben? Wie können wir wissen, dass er nicht einfach nur ein Betrüger war, der sich über sich selber getoschen hat? Warum glaubst du, dass Jesus Christus Gott ist? Lass uns einen Moment Zeit nehmen, um über das nachzudenken. Weil nur wenn du dich ernsthaft mit deinen Fragen und mit deinen Zweifeln auseinandergesetzt hast und Antworten gefunden hast, wird dein Glaube wirklich stark. Timothy Keller hat dann gesagt, ein Glaube ohne Zweifel ist wie ein Körper ohne Immunsystem. Warum? Wenn du einfach glaubst, weil es deine Väter und Mütter erzählt haben und weil man sie in der Sonntagsschule so gelehrt hat, dann wird früher oder später, spätestens dann, wenn eine ganz schwierige Lebenssituation in dein Leben hineinkommt und die Chance ist relativ hoch, dass es früher oder später passieren wird, wird dein Glaube gewaltig ins Wanken kommen. Warum glaubst du, was du glaubst? Was gibt dir Sicherheit, dass Jesus wirklich Gott war und dass er kein Betrüger war? Lass uns als erstes bedenken, dass die Ersten, die Jesus Christus nachgefolgt sind, Juden waren. Und das Gottesbild von den Juden war so transzendent und erhaben, dass sie den Namen von Gott nicht einmal ausgesprochen haben, geschweige denn aufgeschrieben haben. Das bedeutet, eine Vorstellung, dass ein Mensch Gott kann sein kann, wäre für einen Jude oder eine Jüdin in dieser Zeit total unmöglich gewesen. Egal, wie fest sie diesen Menschen geliebt hätten. Ein zweiter Grund, der für mich beweist, dass Jesus wirklich Gott ist und dass er kein Betrüger ist, ist, dass kein Betrüger auch nur den leisesten Versuch hätte gemacht, die Menschen, seine Anhänger davon zu überzeugen, dass er Gott ist, weil er gewusst hat, dass seine Chancen gleich null sind, vom Verständnis der Juden her. Denken wir daran, dass kein Religionsgründer sich je angemasst hat, sich auf die gleiche Stufe wie Gott zu stellen, außer so ein paar kleinere, kurzlebige Sekten. Es gibt immer wieder Menschen, die das versucht haben. Aber über längere Zeit hat kein Mensch Stand gebracht, eine Breite von der Bevölkerung zu überzeugen, dass er wirklich Gott ist. Warum? Aus einem guten Grund. Es gibt immer wieder Menschen, die mit diesen potenziellen Gottesmännern, also die gesagt haben, sie seien Gott, genug nach unterwegs wären gewesen, dass sie gesehen hätten, dass die einfach menschlich sind. Ein Hauch von Stolz haben. Vielleicht da und dort eine Unehrlichkeit. Und die ganze Illusion ist zerfallen. Bei Jesus war das anders gewesen. Er hat es geschafft, in dieser grossen Skepsis vom Judentum Menschen zu überzeugen, dass er Gott ist. Wie hat er das geschafft? Wie hat er geschafft, in einem Kontext, wo Menschen das als total vermessen gefunden haben, dass sich jemand als Gott bezeichnet, sie davon zu überzeugen? Was für ein Leben muss Jesus geführt haben, damit es ihm gelungen ist, was niemandem in der ganzen Menschheitsgeschichte je gelungen ist? Nämlich mehr als einen unbedeutsamen Prozentsatz von labilen Menschen für sich zu gewinnen. Seit 2000 Jahren folgen Menschen Jesus nach. Warum? Was für eine Persönlichkeit muss Jesus gewesen sein, dass er die Menschen immer wieder überzeugt, dass er Gott ist und dass er der Schöpfer vom Universum ist? Es muss ein Mensch gewesen sein, der einzigartig war. Der unvergleichbar faszinierend war. Ein Mensch, der Gott ist. Und das Neue Testament malt uns genau das Bild von dem Menschen vor Augen, wie er ist. Der Timothy Keller sagt über Jesus, und ich möchte euch das vorlesen. Er ist der Löwe und das Lamm. Trotz seines hohen Anspruchs ist er nie anmaßend. Wir erleben nie, dass er sich auf seine eigene Größe beruft. Er ist absolut ansprechbar für die Schwachen und Gebrochenen. Aber zugleich ist er absolut furchtlos gegenüber den Korrupten und Mächtigen. Er ist zärtlich, ohne schwach zu sein, stark, ohne hart zu sein. Demütig, ohne dass es ihm an Selbstvertrauen mangelt. Er verfügt über fraglose Autorität, ohne die leiseste Spur von Selbstverliebtheit. Über Heiligkeit und starke Überzeugungen bei gleichzeitiger Zugänglichkeit für alle. Über Macht ohne Gefühlslosigkeit. Das ist unser Jesus, den wir daran glauben. Er ist der, der zu den Menschen geredet hat. Er ist der von Gott bestimmte Erbe von allen Sachen. Er ist der, der das Universum geschaffen hat. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit und das unverfälschte Ausdruck von göttlichen Wesen. Durch seine Kraft vom Wort dreht er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das uns von der Sünde reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite von Gott, der höchsten Majestät. Was ist unsere Reaktion auf den Jesus? Es kann eigentlich nur eine radikale sein. Entweder du lehnst Jesus ab, betitelst ihn als Betrüger, als Hochstapler, oder du fällst auf deine Knie und betest ihn als Gott. Was total unaufrichtig und unehrlich wäre, ist, wenn du einfach rausgehen würdest und sagen, das war eine schöne Botschaft, der Jesus. Das ist noch nett. Beeindruckend. Schau, wenn er da ist, wo er behauptet, dass er ist, ist er unglaublich viel mehr als nur schön und beeindruckend. Was Jesus uns tatsächlich möchte sagen, ist, ihr müsst euch mit diesem Anspruch auseinandersetzen. Wenn ich mich irre, dann bin ich viel geringer als alle Religionsgründer vor mir und nach mir, die sich nicht angemasst haben, sich auf die Stufe von Gott zu setzen. Aber wenn ich die Wahrheit sage und du auf die Art und Weise Gott kannst finden und wenn die letzte Wirklichkeit, die ich euch erzählt habe, stimmt, dann würde ich auch einen anderen überlegen sein. Was ich sicher nicht bin, ist so wie die anderen. Das ist unser Jesus. Was ist deine Reaktion auf Jesus? Glaub nicht an Jesus, weil es relevant ist für dein Leben. Oder weil es praktisch ist. Sondern glaub, weil es wahr ist. Weil wenn das alles nicht stimmt, wenn das alles nicht wahr ist, dann wird es am Ende für dich weder relevant noch praktisch sein. Ich möchte dich zu einem Glaubensschritt herausfordern heute Morgen. Schau, das Christentum ist keine Ansammlung von einfach vernünftigen Lebensprinzipien, die du einhalten und erfüllen musst. Das Christentum ist Beziehung mit Jesus Christus. Es ist immer wieder eine Begegnung mit ihm. Es ist das Erleben, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Das Glauben und Erfahren, dass er mir reinwischt von all dem, was ich gemacht habe. Dass er mich versöhnt mit seinem Vater. Glaube an Jesus Christus heisst, ich setze mein ganzes Vertrauen auf ihn, weil ich weiss, dass er alles für mich da hat. Glaube heisst, dass ich ihn als Retter und Herr in meinem Leben annehme und sage, ja, Jesus, steuer du mein Auto vom Leben. Wenn du also die Möglichkeit in Betracht ziehst heute Morgen, dass das könnte wahr sein, was ich dir erzählt habe. Und trotzdem hast du noch ganz viele Fragen. Und Skepsis drängt dich. Vielleicht hast du Vorurteile. Vielleicht hast du einen Vater oder eine Mutter gehabt, die Christen sind und du magst sie nicht besonders gut. Vielleicht hast du Erfahrungen gemacht mit Christen, die sehr unsensibel mit dir sind umgegangen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, aus diesen Vorurteilen nicht schnell eine Schlussfolgerung zu ziehen. Sondern ich möchte dich bitten, heute Morgen das Eis mit Jesus zu brechen. Warum nicht einfach mal beten? Du musst ja niemandem erzählen, dass du es machst. Ich habe dir ein Gebet mitgebracht, wo so ein Eisbrecher könnte sein. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ob du nicht bereit wärst, in Erwägung zu ziehen, das mit mir zu beten. Um einfach mal zu sagen, Jesus, ich weiss nicht genau, ob es dich gibt. Und ich habe wirklich noch viele Fragen. Und es ist gut. Jesus hat Fragen geliebt von den Menschen. Und er ist diesen Fragen von den Menschen immer wieder begegnet. Lest das Evangelium, das ist so spannend. Aber ich weiss, wie Vorurteile funktionieren und ich bin bereit, meinen Vorurteilen gegenüber skeptisch zu sein. Bist du bereit, so skeptisch, wie du dem Christentum gegenüber bist, deinem alternativen Glauben zu sein, deinen Vorurteilen gegenüber zu sein? Alles andere wäre unfair. Wenn es dir also wirklich gibt, hilf mir, über meine Skepsis hinwegzukommen. Bricht es eins mit Jesus. Komm, wir beten das alle miteinander. Seid ihr dabei? Dann bist du vielleicht nicht so alleine, wenn du das betest, sondern wir beten das als Gemeinde. Und vielleicht ist das so ein erster Schritt, wo du Begegnung kannst haben mit Jesus. Seid ihr dabei? Kommt mit uns auf Hochdeutsch, dort ist es gerade so ein bisschen einheitlich mit Dialekt, Berndeutsch und Thurgauerdeutsch. Gibt es sonst manchmal so ein bisschen Friktionen. Jesus, ich weiß nicht genau, ob es dich gibt und ich habe viele Fragen. Aber ich weiß, wie Vorurteile funktionieren und ich bin bereit, meinen Vorurteilen gegenüber skeptisch zu sein. Wenn es dich also gibt, hilf mir, über meine Skepsis hinwegzukommen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du Gottes Sohn bist. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt bist gekommen und Gottes Herrlichkeit zu uns Menschen gebracht hast. Und vor allem danke ich dir, Jesus, dass die Begegnungen immer noch möglich sind. Und Vater, ich bitte, dass du jetzt durch die Reihe durchgehst und Menschen an die Hand nimmst, Herr. Du siehst Schwache und Zerbrochene, die da sind. Ich habe den Eindruck, dass heute Menschen da sind, die mit dem Glauben ringen. Vielleicht kannst du euch kurz die Hand aufhören. Ich möchte speziell für dich beten. Wenn du heute da bist und du ringst mit dem Glauben, du hast manchmal so Zweifel und weisst nicht, wie mit dem umgehen. Lass uns die Augen zu haben. Hab einfach kurz die Hand auf. Ich möchte beten, dass du eine Begegnung kannst haben mit Jesus. Vater, danke. Danke für die Leute, die da sind mit ihren Zweifeln. Du weisst, warum sie heute Morgen hierher gekommen sind. Und Vater, ich bitte dich, dass du ihnen die Hand herstreckst. Sie umarmst jetzt in diesem Moment, ihnen begegnest, Herr. Vater, ich bitte, dass du mit diesen Menschen da bist, die leiden heute Morgen, die kämpfen in ihrem Leben. Vater, und ich bitte dich, dass du da bist mit den Kranken. Ich möchte beten für die, die krank sind heute Morgen. Streck dich kurz auf, wenn du das Gebrechen hast. Vielleicht kannst du echt deine Hand auf die Stelle haben an deinem Körper, der schmerzt. Vater, jetzt bitte ich, dass du kommst mit ihrer Auferstehungskraft. Vater, tu es. Wir können es nicht. Aber du kannst das, so kein Mensch kann tun, nämlich etwas schaffen, ohne dass etwas da ist. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du heilst. Vater, löst du Schmerzen, löst du Blockaden. Heil du Gelenk, Vater. Bitte, dass du Kniegelenk heilen tust. Arthrose befreien tust von Schmerzen, Vater. Wir beten, dass dein Geist wirkt. Herr, dass du Menschen befreist von Migränen. Weil du gestorben bist, Herr. Und ich bitte, dass du Menschen heute Morgen umarmst, die am Trauer sind. Hey, wo er Verlust erlebt hat, vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen. Hey, umarm sie. Danke, dass du Gott von der Wiederherstellung bist. Und wir beten, dass deine Kraft kommt und wirkt, Herr. Im Namen Jesus. Amen. Kannst du mir noch die letzte Folie geben? Ich möchte, dass wir zusammen das Glaubensbekenntnis miteinander aufsagen. Ein Bekenntnis, das stark ist, das etwas ausdrückt, was wir glauben. Bevor wir dann in den Lobpreis hineingehen. Steht doch auf mit mir und dann beten wir es. Im Anschluss wird das Gebetsteam da hinten sein. Wenn du heute Morgen gemerkt hast, hey, ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, als einfach nur das Eis brechen. Ich möchte, dass der Jesus wirklich der Herr ist von meinem Leben. Ich möchte die Sündenvergebung überkommen. Dann darfst du im Anschluss einfach da übergehen. Als coole Leute, sie werden dir keine peinlichen Fragen stellen, sondern sie werden dir einfach helfen und das Neues erklären, was ich dir vielleicht schon erklärt habe, vielleicht noch ein bisschen etwas darüber aus. Ich hoffe, ich kann jetzt lesen, zumindest. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.